Und als ob Gott zuerst Pharao eine Gelegenheit gibt, Ja zu sagen. Und wenn er dann darauf beharrt, Nein zu Gott, zu Jahwe zu sagen, dann sagt Gott, gut, jetzt ist Schluss. Ich könnte dich jetzt zerstören. Die Gnade ist aus. Aber ich werde dich noch am Leben lassen. Das Wort, das da gebraucht wird, ich weiß nicht, in welchem Vers es ist, ich habe dich aufgestellt oder aufgerichtet, das könnte bedeuten, am Leben halten, erhalten. Oder hinstellen als Exempel. Er behält ihn am Leben, um ihn als Demonstration hinzustellen für die ganze Geschichte, dass Gott sich verherrlichen kann. Gott verherrlicht sich an diesem Pharao, trotz seines Nein. Und dann verstockt er Pharao. Das heißt, er sagt Ja zu Pharaos Nein. Verstehen Sie? Er versiegelt dieses Nein. Gut, wenn du beim Nein bleibst, dann bleiben sie jetzt beim Nein. Point of no return. Nicht mehr zurück. Offenbar gibt es das in der Geschichte einiger Leute. Ein Point of no return. Etwas Tragisches. Ich denke, wenn wir das so betrachten, kommen wir mit Römer 9 zurecht.
Aber nochmal vielleicht diverse Formen. Also er nimmt ja hier auch als Exempel dann Jakob und Esau. Und Sie haben ja auch schon gesagt, dieser Begriff der Erwählung, ich meine, dieses Ekklogie, glaube ich, steht da im Griechischen, da heißt ja, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss bestehen bliebe, und seine freie Wahl. Und dann eben nicht aus Verdienst der Werke, sondern aus der Gnade des Berufenden. Da muss man doch schon sagen, dann hat Gott schon gewählt, aus den beiden Mal. Oder in Römer 11, Vers 13 bis, Römer 11, Vers 5 und 6. Und da wendet er sich auf die Gegenwart an. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit. Da geht es um die 7000 Baalspriester, um die 7000, die ihr Knie nicht gebeugt haben. Und auch da spricht er doch davon, so geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige, also von Israel, übrig geblieben sind, nach der Wahl der Gnade. Ist aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Also er wählt aus dem gegenwärtigen Volk 7000 aus, die nicht ihre Knie beugen. Und ich meine, in der Erwählungsfrage, ja, natürlich ist es so ein Theologenstreit, aber geht es letztendlich nicht halt darum, dass eben diese Selbstgerechtigkeit, dass Paulus eigentlich gegen diese Selbstgerechtigkeit kämpft, auch der Juden gegenüber, dass sie eben wirklich nichts vorzuweisen haben und wirklich, dass wir an den Punkt kommen, der eigentliche Grund, weshalb ich Christ bin, liegt allein in Gottes Erbarmen begründet und nirgendwo anders. Mhm. Ja. Oder auch noch im 2. Thessalonicher 2, das spricht er auch vom Anfang der Welt und dann sagt er eben auch, dass er uns erwählt hat. Und da steht aber ein anderes Wort, Hireomai. Und es ist im gleichen Sinn wirklich dieses Auswählen, dass Gott auswählt, auch am Anfang der Welt, wer zu ihm kommt. Das sagt er dann aber allgemein von der neutestamentlichen Gemeinde. Also da zum Beispiel 2. Thessalonicher 2, Vers 13 und 14 heißt es, wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch als erstes zur Seligkeit, also zur Rettung, erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben in der Wahrheit. Und ich weiß nicht, weshalb wir uns halt da schwer tun, einfach zu sagen, ja, es ist wirklich ganz Gottes Erbarmen, dass mich einfach da hingebracht hat, dass ich jetzt Christ bin und dass er mich in Christus auch vollenden wird.
Aber da sind ja auch genau die Kriterien benannt. Also Glaube, Heiligung.
Ja,
also sind immer Kriterien benannt.
Mhm.
Oder bei der Auswahl bei Esau und Jakob geht es auch nicht ums Heil. Das ist zwar ein Beispiel fürs Heil, aber es geht um die Wahl, dass der Ältere dem Jüngeren dienstbar sein soll. Das ist die Auswahl.
Ja, nee, aber im Gesamtkontext von Römer 9 sagt er schon, dass es darum geht, aber da ist ein Rest errettet wird. Da geht es schon auch um Errettung. Um die Frage eben, ja, weshalb ist jetzt Israel nicht dabei und die Heiden sind dabei. Da geht es auch um Errettung. Und in diesem Kontext verwendet er den Begriff der freien Gnadenwahl.
Meinst du, dass die vorherbestimmt ist, die freie Gnadenwahl, oder dass die auch nachkommen?
Also ich würde es schon so betreten, dass das wirklich Gottes freie Wahl ist, wer sich endlich dazu findet. Obwohl auch andere Stellen klar in der Bibel stehen, Gott will, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das will ich damit nicht relativieren, aber ich muss das irgendwo auch stehen lassen können, denke ich. Natürlich, Gott will, dass jeder dazu findet, und andererseits spricht er hier echt auch von Gnadenwahl oder auch im 2. Thessalonicher. Spricht er wirklich vom Auswählen aus. Davon spricht er echt.
Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Glaube bei Paulus nie Werk ist.
Glaube. Aha. Oder Bekehrung.
Ja, das ist kein Werk für Paulus. Das ist das. Das ist die Reaktion auf das Gnadenangebot. Aber zu sagen, dass der Mensch zu glauben hat, ist nicht das Gleiche, als zu sagen, der Mensch hat jetzt mit Werken einen Anteil gehabt an seiner Rettung. Das ist aber, was von diesen Theologen gesagt wird. Es geht zu weit. Das ist nicht, was Paulus lehrt. Ja? Paulus lehrt, dass Glaube gerade ein Verzicht auf Werke ist. Glaube ist gerade der Beweis dafür, dass man das Heil als Gnade, aus Gnaden annimmt. Gnade ist die Seite Gottes, er offeriert es als Geschenk. Glaube bejaht diesen Geschenkaspekt und lässt es dabei bleiben. Ja, ich komme ohne meine Werke, ich nehme es nur als Geschenk an, ich verzichte auf eigene Leistung.
Wobei Herr schon auch sagt, Epheserbrief sagt, der Glaube hat auch ein Geschenk in Epheser 2.
Wo?
Epheser 2, 8 und 9, meine ich.
Was zeigt es, dass der Glaube ein Geschenk ist?
Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Mhm. Auch hier geht es ihm letztendlich darum, zu sagen, auch selbst der Glaube, der in euch ist, ist nicht euer Werk, nicht aus euch.
Welches ist das Geschlecht von Glauben?
Das habe ich nicht verstanden.
Sprachlich. Können Sie mir das Geschlecht des Wortes Glauben angeben?
Im Griechischen.
Nein, nein, im Deutschen. Aber im Griechischen genau, genauso, ja. Aber jetzt im Deutschen mal.
Also dieses das nicht aus euch.
Nein, nee, Glaube. Welches Geschlecht hat Glaube?
Der Glaube, wenn
ich. Ja, was ist für Geschlecht?
Ja, das ist männlich.
Männlich. Welches Geschlecht ist das?
Das ist Neutrum, das, oder?
Ja. Grammatische Lehre. Das Pronomen hat sich mit dem Substantiv zu decken. Wenn es der Glaube wäre, dann müsste es eigentlich der heißen.
Der nicht aus euch.
Im Griechischen ist es genauso. Nur es ist nicht ganz parallel, das heißt, Glaube ist im Griechischen weiblich, aber die Tatsache bleibt bestehen, dass wir sowohl im Deutschen als im Griechischen drei Geschlechter haben. Maskulinum, Femininum und Neutrum. Und das bezieht sich weder auf Gnade noch auf Glaube, sondern auf das Heil, das hier, um das es hier geht. Gerettet werden sie. Das ist, was Paulus sagen will, mit Gnade und Glaube. Das ist der Beweis dafür, dass das Heil aus Gnaden ist. Weil es durch Glauben ist. Das ist ein Beweis dafür, dass es ein Geschenk ist. Ich weiß, aber hier kommen wir wieder zu meinem Prinzip, dass wir wirklich sicher sein müssen, bevor wir eine Aussage machen. Ich weiß, dass immer wieder behauptet wird, dass Glaube eine Gabe Gottes wäre, aber ich wüsste nicht, wo das gelehrt würde. Dieser Vers lehrt, ich will nicht sagen, dass es nicht sein könnte. Ich will nur sagen, ich kann das nicht sagen. Sie kennen den Unterschied, ja?
Ja, ja.
Möglich wäre es.
Gesagt, ja.
Ich freue mich, dass es sitzt.
Aber es gibt einen Vers, Moment, da ist von den Geistesgaben die Rede im 1. Korintherbrief. Und da ist der Glaube angeführt als Gabe des Geistes.
Ja, der Glaube ist eine Gabe, ja, eine Gnadengabe. Es gibt einen Glauben, der ist ein Geschenk, eine Gnadengabe. Aber dieser Glaube ist nicht der Glaube, von dem an dieser Stelle
der Rede ist. Ja. Das ist dann praktisch der besondere Zuwendung, oder?
Es ist sehr schwer zu wissen, woran Paulus da gedacht hat, aber wir könnten vielleicht gewisse Beispiele aus der Geschichte nennen, Georg Müller und so weiter. Wo Gott es schenkt, im Voraus etwas anzunehmen, also was Gott es tun wird. Zum Beispiel unsere jüngste Ware in die Irre gegangen und wir bangten sehr um sie. Und die mittleren zwei waren auf der Bibelschule in Kanada. Und dann teilt der Sohn mir mit, einer von diesen zwei, teilt mir mit, er sei der Gewissheit, dass die Ruth in diesem Sommer zurück zum Herrn kommen werde. Dann dachte ich bei mir als, ich bin etwas älter als mein Sohn, habe ein etwas mehr Erfahrung, da dachte ich, ja, das ist der jugendliche Eifer, ich kenne das, bin auch so gewesen. Und der Gedanke war, das abzuwerten, ja, nicht so ernst zu nehmen. Und dann war etwas in mir, sagt, Moment einmal, das könnte stimmen. Nur weil es dein Sohn ist und weil er jünger ist, heißt nicht, dass es nicht richtig sein könnte. Also habe ich es zunächst einmal stehen lassen. Wenn Gott ihm diesen Glauben schenkt, könnte sein, diese Erwartung, dann will ich mich zu meinem Sohn stellen. Ich habe das nicht, aber ich stehe zu meinem dem Glauben meines Sohns. Und ich will entsprechend hoffen und warten und erwarten. Gott hat das geehrt. Bevor der Sommer richtig zu Ende war, kamen sie zurück zum Herrn. Ich weiß nicht genau, was sie sagen, aber ich denke, es könnte solche Beispiele geben, wo Gott irgendwie ein... Ich weiß, es ist subjektiv, ich weiß, es hat seine Gefahren, aber ich will es nicht ganz von der Hand weisen.
Es stimmt schon, ist klar, dass hier was anders gemeint ist, weil es ist ja an Gläubige gerichtet, also
ja.
Rettende Glaube ist ja da, ja, die Beziehung zu Christus.
Der Glaube, der von Unbekehrten erwartet wird, ist scheinbar die Reaktionsmöglichkeit, die Gott dem Menschen mit der Erschaffung gegeben hat, Ja zu Gott zu sagen. Gott ist der Ansprechende, er redet den Menschen an und der Mensch kann Ja oder Nein sagen. Es wird auch von ihm erwartet, ja. Er ist also fähig, auf Gott zu antworten. Gott sagt, Adam, wo bist du? Und Adam darf sagen, darf schweigen oder antworten. Wieder will ich nicht ganz verneinen, dass es überhaupt nicht wahr wäre, dass Gott auch hier die Weichen stellen würde innerlich. Ich will nur sagen, wir müssen bei der Formulierung der Schrift bleiben und nicht zu weit gehen.
Aber Sie hätten keine Probleme damit zu sagen, dass die Reaktionsmöglichkeit oder die Entscheidungsfähigkeit des Menschen, dass man die als Werk bezeichnen müsste, die zum Heil beiträgt. Also wie das ja...
Das wäre schriftwidrig. Ja, das wäre schriftwidrig.
Also Gott muss den Menschen, das heißt, Gott muss ihn erstmal in diese Lage versetzen. Von sich aus erkennt er Gott nicht. Das stimmt. Auch nicht, das Paulus einfach, dass der natürliche Mensch gar nicht in der Lage ist, Gott zu erkennen, sondern dass das Gott ihn erstmal in diesen Zustand, einmal durch den Herrn der Jesu Christi, die Voraussetzung auch in den Zustand versetzen muss, dass er überhaupt Gott erkennt. Denn von sich aus ist da ja nichts, auch bei den Jüngern ja noch. Ne? Also die also alle erdenklichen Informationen haben, Tag und Nacht, also mit Jesus zusammen waren, gelernt haben und erst in dem Moment, wo Gott ihnen den Heiligen Geist schenkt, wo er ihnen die Augen öffnet dafür. Da ist ja der Punkt, wo sie überhaupt erst begreifen, also in Mengen an Wissen, aber letzten Endes damit da noch keine Gotteserkenntnis vorausgekommen ist. An der einen Stelle im Neuen Testament, wo Petrus einmal Jesus Christus bezeugt, sagt er ja auch, das hat dir dein Verstand und dein natürlicher Mensch nicht gegeben und das hat Gott dir geschenkt, diese Erkenntnis. Also dass Gott den Menschen erstmal diesen Zustand versetzen muss, ihn zur Entscheidung frei zu machen, dass der Mensch von sich aus, der natürliche Mensch, eben nicht frei ist, sondern gebunden, in Sünden geboren und erstmal gegen Gott eingestellt ist.
Gott kann disponieren, aber wie weit das geht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wo es beginnt. Ich weiß nicht, warum der eine Mensch ja sagt und der andere Mensch nein. Das weiß ich nicht.
Also Sie meinen, es wäre zu weit zu sagen, ja, weil es Gott beschlossen hat. Das würden Sie also so, das könnten Sie so nicht verreden.
Ich behaupte, Sie können nicht zweierlei in den Mund nehmen. Sagen, Gott hätte das von Ewigkeit her schon bestimmt. Und auf der anderen Seite sagen, Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Ich behaupte, Sie können nicht beides sein.
Ich denke, weil beides so in der Bibel steht. Deswegen würde ich es halt so behaupten. Natürlich bringe ich es logisch nicht zusammen. Das ist klar. Ist für mich von meinem Denken her ein Widerspruch in sich. Aber ich denke, das sind halt die zwei Seiten, die Bibel aufzeigt. Also einerseits stimmt wirklich,
nein, das geht nicht. Findet. Ich denke nicht, dass es geht. Denn da ist der Calvinismus doch konsequent.
Das stimmt.
Konsequenter als Sie, will ich
ja
sagen.
Das stehe ich ihm voll ein.
Die Calvinisten sagen, sie sind sich nicht ganz einig unter sich, aber man gibt zu, wenn man sagt, oder es gibt Calvinisten, die sagen, Gott hat Menschen bestimmt, gerettet zu werden, oder hat andere bestimmt, verloren zu gehen. Wer das eine sagt, muss das andere sagen. Es gibt viele, auch unter den Evangelikalen, die sagen, Gott hat voraus, wie Sie das jetzt getan haben, Gott hat im Voraus erwählt, das heißt bestimmt, wer gerettet werden soll. Aber sie wollen nicht sagen, dass Gott bestimmt hätte, verloren zu gehen. Aber jetzt kommt der Calvinist und sagt, ich gebe zu, dass nicht geschrieben steht, Gott hat bestimmt, dass Menschen verloren gehen. Nicht deshalb lehren wir das, sondern gerade weil die Bibel sagt, Gott hat bestimmt, dass Menschen gerettet werden, dadurch ergibt sich der Wille Gottes. Wenn er sagt, diese will ich retten, dann heißt das, diese will er nicht retten. Das ist ein Willensakt. Er will also, das ist eine Willensentscheidung, diese gehen verloren. Und wenn Sie das als Willensakt hinstellen, dann können Sie nicht wiederum sagen, er will, dass sie gerettet werden. Das ist mein... Ich denke, so viel Konsequenz sollten wir schon aufbringen. Ich Ich denke, wir müssen vorsichtig sein mit der Aussage, Parallellinien treffen sich in der Infinität. Nicht so, sondern eine der Linien geht in die Infinität und die andere hört irgendwo auf. Nicht beide. Ich habe aufgehört zu glauben an die Widerspruchslosigkeit von Widersprüchen. Ja. Ich bin bereit, eines Besseren belehrt zu werden, aber ich denke nicht, dass die Schrift so lehrt. Es ist anders. Ich denke, dass sie an anderen Stellen Fragen nicht beantwortet. Ich denke nicht, dass sie wirklich klare Aussagen macht und von uns erwartet, dass wir jetzt einen Saldo machen und einen Widerspruch versöhnen. Deshalb komme ich zu der anderen Lösung, ja, nicht zu dieser von Ihnen. Ich kann diesen Weg nicht einschlagen. Gott hat vor Ewigkeit wirklich gewählt, jetzt im Willensaktionssinn, dass Menschen gerettet werden. Diese hat er auserwählt, auserkoren. Diese sollen jetzt im Gegensatz zu anderen gerettet werden. Und dann sagen, er will nicht, dass Menschen verloren gehen. Soviel ich weiß, lehrt der echte Calvinist anhand von 2. Petrus 3, Vers 9 und 10. Er will, dass die Geretteten nicht verloren gehen. Er will, dass die Geretteten gerettet werden. Die Erwählten. Während wir glauben, dass er nicht will, dass die Verlorenen verloren gehen sollen. Er will, dass jene eine Gelegenheit bekommen, gerettet zu werden. Das ist, was wir normalerweise sagen. Ja.
Das ist ja auch von den Adressaten, ja, dass er eben sagt, er hat Geduld mit euch. Mhm. Dieser Text, ja. Das ist ja nicht nur, dass er hat Geduld mit an aller Welt, sondern er hat Geduld mit euch. Das ist ja ganz konkrete, da spricht ja die Gemeinde. Ja, und ich denke, das ist auch von diesen ganzen Aussagen, ich weiß nicht, ob es eine befriedigende Antwort ist, aber immer diese, einerseits diese Aufforderung zur Entscheidung. Gott, wenn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Mhm. Oder in vielen Bereichen. Oder andererseits immer diese Zusage der Erwählung. Das ist diese Erwählung, wie ich das bis jetzt gelesen habe, immer festgestellt, diese Zusagen der Erwählung. Gott hat erwählt. Immer an die an Christen gerichtet sind. Das ist gerade auch in der Kirchengeschichte immer wieder, gerade bei großen Glaubensmännern, eine große Anfechtung in Not war, wo es eben gerade nicht das Problem war, dass jetzt einer sagt, hier, ich habe meine tollen Werke, sondern dass es meistens Leute waren, die eben gerade im Gegenteil, in Anfechtung aufgrund ihrer schlechten Werke in große Glaubenskrisen kamen und da aber sich immer wieder an ihre Erwählung aufgeklammert haben, wenn sie manchmal wussten, also nicht mehr einer ausrüsten, dann wissen, Gott, irgendwie hat mich erwählt, er hält mich, wie sie gesagt haben, Jesus Christus und praktisch schon noch halt mich fest, Herr Jesus. Ja? Und während das andere immer eigentlich mehr, ich habe den Eindruck, dass das mehr im Bereich der Mission, die Leute, die eben sozusagen auf Leute zugehen, die Jesus noch nicht so kennen, dieses Angebot der Gnade Jesu Christi, dass er dieses auf sie zugehen. Und es ist letzten Endes ja, denke ich, auch irgendwo ein Geheimnis und die auch in der Bibel drin sind, dass ich letzten Endes mit meinem kleinen verstandenen Kopf nicht alles aufeinander kriege. Dass ich denke, Sie sagen es mit den Widersprüchen, es ist die Frage, sind das alles Widersprüche, die wir finden? Oder sind es nicht vielleicht Dinge, die gar keine Widersprüche sind, die uns bloß mit unserem Verstand nicht unbedingt immer alles eindeutig, wo wir alles kapieren und uns Gott nicht in seinen Offenbarungen auch irgendwo, dass das Vertrauen, Glauben auch das Vertrauen sein sollte, dass er uns die Informationen gibt, die Sachen, die wir brauchen, dass wir nicht alles wissen müssen, nicht alles kapieren müssen. Ich merke bei mir auch, die Versuchung ist natürlich immer da, dass ich gerne jetzt diesen Plan Gottes hundertprozentig begreifen möchte, eine knallharte Sicherheit in der Hand haben möchte und wirklich ihm am liebsten sein System verstehen möchte. Warum hat er die Welt erschaffen? Wieso? Weshalb? Warum funktioniert das alles so? Aber ich glaube, das ist eine Information, die Bibel nicht geben will, sondern dass sie uns nur, Gott uns
das offenbart, wo er weiß, dass das brauchen wir, das ist nötig. Es gibt sicherlich viele andere interessante Dinge, aber dass wir die, dass er uns nicht jetzt sozusagen so hundertprozentig einweihen möchte in alle seine Dinge, sondern uns halt das gibt, was er weiß, was für uns richtig ist.
Zweierlei. Sie hatten vorhin sehr schnell eine ganze Reihe von Schriftstellen angeführt, die nicht notwendigerweise auf einer Linie waren. Das war es schwer, auf sie zu reagieren. Aber auf eine Stelle möchte ich reagieren, oder auf zwei. Die eine Stelle, 1. Thessalonicher 1, wir wissen um eure Erwählung.
Ich dachte, das war die 1. Thessalonicher 2, 13 und 14, aber das wäre auch eine Stimme. Aber die, die ich vorher zitiert habe, das war 2. Thessalonicher 2.
Ja, das ist die andere Stelle.
13, 14.
In 1. Thessalonicher 1, wenn Paulus von der Erwählung spricht, dann ist das eine Erwählung, bei der er dabei war. Nicht die Erwählung vor Grundlegung der Welt. Ja. Er war dabei, als Gott sie erfasste. Ja. Das ist die Erwählung der Zeit. In Kapitel 3 von 2. Thessalonicher ist die Erwählung auch eine Erwählung in der Zeit, nicht eine der Ewigkeit. Denn sie geschieht in der Heiligung des Geistes. Das heißt, es ist der Heilige Geist, der Menschen erwählt, der sie ruft, der sie Gott zuordnet. Das ist das Mittel der Erwählung. In beiden Stellen haben wir es nicht mit der Wahl Gottes, mit der bestimmenden Entscheidung Gottes zu tun, vor Grundlegung der Welt, sodass prophetisch angesagt ist, wer gerettet wird, sondern ist ein geschichtlicher Rückblick. Paulus erzählt, was geschehen war, als Menschen zum Glauben kamen. Das andere, sie sprachen von Gottesmännern, die sich an die Erwählung klammerten. Darf ich fragen, wie kann man wissen, dass man erwählt war? Um sich an die Erwählung zu klammern, muss man doch wissen, nicht wahr, dass man erwählt war. Wie kann man das wissen?
Also ich denke, das wird dann sogar zur Anrichtung in dem Moment.
Ich dürfte jetzt, ja.
Ich denke von daher, dass es eben die Christen sind, die diese Glaubensgewissheit haben. Dass ich hier die Gewissheit habe, dass ich von Gott angenommen, dass mir meine Sünden vergeben sind, dass ich auch diese Gewissheit habe, dass ich von ihm erwählt bin, wenn ich mal so sage, wie sie es auch mit der hat das ja gestern angedeutet, mit den Kriterien, was Wahl heißt und in diesem Bereich, dass das jetzt nicht ein Wissen sind, das heißt von Fakten, dass das halt eine Gewissheit ist, die ich jetzt nicht argumentativ mit belegen kann. Also das ist Glauben für mich. Glauben ist für mich in dem Bereich auch ein Akt, wirklich ein Wissen, was ich jetzt nicht irgendwie argumentativ und logisch vermitteln kann. Warum glaube ich? Sozusagen, warum bin ich Christ geworden zu der und der Zeit? Oder so. Genauso hat das Beispiel auch mit Liebe, mit Ehe angefügt, sozusagen. Wenn man sie jetzt fragen würde, warum haben sie ausgerechnet die Frau geheiratet und so. Das ist ja auch irgendwo, das sind letzten Endes Dinge, die ich nicht immer logisch argumentativ durchdringen kann, die ich zwar weiß, wo sie sicherlich hundertprozentig sicher sind, dass sie ihre Frau lieben, aber wenn sie das jetzt logisch darlegen sollten, wo Gott halt Gewissheit schenkt und wo ich mich eben auch sozusagen in Anfechtung eben an die Aussagen der Schrift, ich denke gerade auch, was wir hatten, dieses 2. Petrus 3, 9, eben an diese Zuschauer während der Schrift halten kann, auch wenn es manchen, wenn für mich mal, wenn es irgendwo mit dem Glauben irgendwo in Krise und Berg abgeht und anfängt und sagen, eben ich mich an die Schrift halten kann, an Gottes Wort.
Jetzt haben Sie eine gute Aussage gemacht, an die Schrift halten. Ja. Das ist objektiv. Aber sich an die Erwählung klammern, ist subjektiv.
Von Gottes Wort her, also nicht jetzt sozusagen.
Nee, Sie können nicht beides sagen. Sie können nicht beides sagen. Nee. Entweder an das Wort sich klammern, das ist objektiv, das ist objektive Tatsache, oder eine subjektive Empfindung, ich glaube, ich bin gemeint worden. Das ist subjektiv. Die Schrift lehrt nicht diese Art von Heilsgewissheit. Soviel ich weiß, lehrt die Schrift nie, dass wir uns an die Erwählung klammern sollen. Es geschieht anders. Wir klammern uns an Christus. Wir klammern uns an die Aussagen der Schrift klipp und klar. Also hat Gott die Welt geliebt. Die Schrift macht eine objektive Aussage. Gott hat die Welt geliebt, er hat seinen Sohn gesandt, dieser ist für alle gestorben. Das nehme ich an. Ich klammere mich an die Aussage der Schrift, dass Christus für Sünde gestorben ist. Daran klammere ich mich. Von mir aus könnte ich nicht sagen, wenn ich das jetzt außer Acht lasse, ich könnte nicht sagen, ich weiß, dass Gott mich erwählt hat. Das kann ich nur sagen, als Resultat, als Schlussfolgerung. Dass ich erwählt bin, ist eine Schlussfolgerung, nicht eine Voraussetzung meines Glaubens, sondern eine Schlussfolgerung, weil die Bibel sagt, dass der, der an Christus glaubt, gerettet wird. Und ich habe geglaubt, das weiß ich. Ja, darüber kann ich mir Rechenschaft geben. Darüber soll ich mir Rechenschaft geben, ob ich Ja sage zu Jesus Christus oder nicht. Darüber soll ich mir Rechenschaft geben. Wenn ich das sagen kann, dann kann ich auch wieder aufgrund der Aussage der Schrift sagen, Gott hat mich gemeint. Aber ich kann nicht sagen, ich kann nicht zuerst die Aussage machen, Gott hat mich erwählt, folglich bin ich ein Geretteter. So sich an die Erwählung klammern. Dass Männer Gottes das getan haben, das will ich stehen lassen. Nur, wenn Sie diese als Vorbild nehmen, dann natürlich darf man an Sie die Frage richten, inwiefern identifizieren Sie sich mit jenen oder aufgrund wovon halten Sie diese als Vorbild, aufgrund wovon glauben Sie, dass jene glaubten, mit Recht sich auf die Erwählung zu beziehen. Verstehen Sie meine Frage?
Ja, ja, ich hatte auch Erwählung, also dieses Klammern an die Erwählung im Sinne des Schriftwortes. Das ist da der Aussage der Schrift. Weil es ja, also ich denke, glauben Sie sicherlich.
Ich denke, Sie hatten aber doch, wenn ich unterbrechen darf, in einem etwas kierkegaardischen Sinne von einer subjektiven Überzeugung gesprochen. Hatten Sie nicht mein Beispiel als Analogie gebraucht?
Ich denke,
vom
ja,
Sohn,
ich ja. denke, dass das Glaube beides, dass das auch bei mir auch ein subjektives Empfinden dazu, dass ich mich da nicht darauf verlasse, dass dieses subjektive Empfinden in Anfechtung als allererstes ein Bach runtergeht. Das ist mir klar. Dass dann eben das Klammern an die Schrift bleibt. Das schon, aber ich hatte jetzt nicht zu sagen, dieses Klammern an die Erwählung, an dieses subjektive Gefühl, ich spüre es. Gott hat mich erwählt oder so. Das sicher nicht. Also das in dem Sinne hatte ich es nicht gemeint. Ich hatte schon diese Erwählung, dass das Festmachen an den Zusagen der Schrift. Ja, dass Jesus eben gesagt hat, wo er eben auch sagt, ich möchte, er eben uns festhalten will, uns hält.
Dann sind wir wieder über das Thema hinaus, beziehungsweise über diesen Bereich hinaus, diesen Gedankenbereich. Dann ist es nicht mehr das Thema, Gott bestimmt vorher, welche gerettet werden sollen. Dann sind wir beim anderen Thema. Übrigens, ich denke, wir müssen jetzt das Thema verlassen, aber Ihnen beiden möchte ich sagen, versuchen Sie mal, sich Rechenschaft zu geben über Ihre Gedankengänge. Ich habe den Verdacht, Sie springen etwas. Sie haben zweierlei im Auge. Und einmal sind Sie auf dieser Linie und springen Sie auf die andere. Sie könnten, denke ich, etwas konsequenter sein im Ziehen von Schlussfolgerungen. Ich würde sehr vorsichtig sein mit diesem Gedanken, dass man zweierlei im Raum festhalten könnte, das für unsere Logik widerspruchsvoll zu sein scheint. So, glaube ich, spricht die Schrift nicht. Wollen wir versuchen, ganz konsequent zu denken. Aber jetzt müssen wir weitergehen, sonst werden wir wohl... Wie bitte?
Ich habe auch noch eine Frage, wenn es
ja?
ein anderes Thema.
Doch, ja.
Und zwar hatten Sie ja vorhin erwähnt, dass wir bei Kapitel 2, das müssen wir in den Versen 1 bis 3 gewesen sein, und zwar ging es da um die falschen Lehrer. Und da war dann auch später noch der Vers 15 dazugekommen. Und ich wollte fragen, inwieweit dass dasselbe gemeint ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Urtext von den Worten her ist und so. In 1. Johannes 2, Vers 18 fortfolgende spricht Johannes ja auch von diesen Wiederchristen, die aus der Mitte herausgegangen sind und sagt dann eben, aber sozusagen, sie waren halt nicht hundertprozentig irgendwie.
Sie gingen von uns, weil sie nicht von uns waren.
Nicht von uns waren, es wurde erst, aber es wurde mit der Zeit offenbar, dass sie Wiederchristen waren, dass sie falsche Lehre hatten. Sind das auch in diesem Sinne falsche Lehrer, dass sie praktisch schon die. Weil hier ja gesagt, hier ist Stadtwerke, sie sind erkauft. Und wie weit kann man dieses Erkauf verstehen? Denn bei Johannes kommt ja praktisch raus, es sind Leute, die waren in unserer Mitte, das waren praktisch falsche Leute. Und mit der Zeit ist herausgekommen, an genau auf denselben Kriterien, Lebenswandel und so weiter, sie gehören gar nicht zu uns. Ist das dasselbe oder ist das eine ganz andere Personengruppe?
Ich denke, das wäre parallel. Ich denke, man könnte die zwei aus dieselbe, im Groben gesehen, ja. Genau, welche Lehren dann immer vertreten werden, ja. Das kann verschieden sein. Ja. Aber ich denke, im Groben ist das dieselbe Sache, dieselbe Wahrheit, die zum Ausdruck gebracht wird. Doch.
Ich hätte nur eine kurze Frage. Und zwar, wie vorhin erwähnt, in 1. Petrus 3,19, dieses Predigen von Jesus in diesem Geisterreich.
Ja.
Das würde ja dann ganz ausschließen, dass Wenn das eben nicht so gewesen wäre, dass es irgendwie Leute im Todreich noch geprägt wird, dass Leute, die hier auf der Erde Jesus nichts hören, dass sie dann also auch immer und ewig verloren sind. Denke, ohne Jesus wären sie nicht gerettet, mit dem er für die auch keine Chance mehr bestünde, in den Himmel zu kommen. Also die Leute, die nicht erreicht werden. Es war immer für mich so ein bisschen der letzte Notangel, also ein bisschen, dass Gott die auch noch erreichen kann, aber wenn es dann ausschließt, dann gibt es für die auch keine Hoffnung mehr.
Ist Gott verpflichtet?
Ich denke, es ist halt ein gerechter Gott. Und bei mir finde ich das halt, dass die Gnade jedem angeboten werden muss. Also das heißt, ja.
Warum muss Gott Gnade anbieten?
Er muss nicht Gnade anbieten, aber er muss gerecht sein. Das stellt sich ja selber als ein gerechter Gott dar. Das habe ich verstanden.
Warum gehört zur Gerechtigkeit Gottes, dass er Gnade anbieten muss?
Ich denke halt Chancengleichheit, das schon, dass jeder Mensch die gleiche Chance kriegen sollte.
Warum?
Weil es mein Gerechtigkeitssinn ist. Ich weiß nicht, ob der Fall ist, ob das Gott einen anderen hat, aber. Also nicht. Ich sage, jeder kann Cola haben und ich sage, die zwei dürfen keine Cola haben, finde ich das nie gerecht. Ne?
Das ist Fürsorge.
Nicht so.
Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Ich kann nur sagen, weil Gott es gesagt hat, andere Antwort gibt es nicht. Gott hat es so selber gesagt.
Der Mensch ist schuldig vor Gott, ja? Wenn Gott jetzt noch die Möglichkeit der Vergebung anbietet, dann ist das wirklich Gnade. Und Gnade, wie vorhin aus Römer 9 gelesen wurde, muss Gnade bleiben.
Also hat der Mensch kein Anrecht auf Gnade?
Hat kein Anrecht auf Gnade. Gott kann ihn verurteilen, ist vollkommen gerecht. Er muss keine Möglichkeit der Rettung anbieten.
Aber wie kann, Entschuldigung, gerade jetzt, das kommt mir jetzt gerade nochmal schnell, ja. Wie kann, also weil wir es gerade davon hatten, wie kann ich sagen, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werden, wenn er einem Großteil der Menschen die Möglichkeit nicht einräumt, sich helfen zu lassen?
Warum räumt er ihnen nicht die Möglichkeit ein? Oder warum sagen sie das?
Ja, weil sie nicht, wenn es ging ja um die Menschen, die nirgends die Möglichkeit haben, an irgendeiner Stelle sich auf Christus zu berufen oder sich ihm anzubekommen.
Aber das heißt nicht, dass er ihnen die Möglichkeit nicht einräumt. Das heißt, dass wir ihnen nicht die Möglichkeit einräumen. Aber Gott räumt ihnen schon die Möglichkeit ein.
Ja, würden Sie sagen, dass Gott jedem die Möglichkeit einräumt, also unabhängig von unseren begrenzten Möglichkeiten, das Evangelium weiterzugeben? Das ist ja die Frage. Oder nicht?
Ich möchte nicht meine Schuld Gott in die Schuhe schieben. Ja? Davor möchte ich mich hüten. Ich möchte mich davor hüten, zu sagen, Gott ist schuld daran, dass ich Schuld habe. Ich denke, das wäre im Einklang mit dem, was jetzt da oben gelehrt wird. Wir schulden den Menschen das Evangelium. Wir haben es ihnen zu sagen. Wenn wir es ihnen nicht sagen, dann werden wir Schuldner sein, nicht Gott.
Wie soll ich es dann erst noch Römerbrief zu verstehen, wo dann Paulus sagt, dass man in der Schrift von Gott erkennen kann, aber ich denke, sie können vielleicht Gott erkennen, aber sie kennen Jesus nicht und sie können durch ihr Leben ja nicht gerecht leben. Ne? Also, und dann nach der eigenen Gottheit sagt, dann bleibt sie nur noch Höhle übrig. Ne? Also es kann ja keiner.
Ich weiß, es bleiben Geheimnisse übrig. Die kann ich nicht, ich kann nicht alle Geheimnisse lüften. Aber wir können einige Fragen beantworten, die wir in Form von Schlussfolgerungen aufstellen. Ja? Das können wir schon tun. Wir können einiges aus dem Weg räumen. Ja? Wir können einiges sagen, wenn dies... wir können nicht sagen, dass Gott ungerecht wäre, weil so und so. Ja? Unsere Schlussfolgerungen sind da nicht auch nach menschlicher Logik nicht ganz konsequent. Wir wünschen uns das, dass er in seiner Gerechtigkeit allen die Gnade anbieten würde. Ja? Da gibt es ein nettes Beispiel von einem Mann, der muss also genügend Geld gehabt haben, um diesen Versuch zu machen. Aber er hat ist dieses Wagnis eingegangen. Er hat eine gewisse Straße gewählt und ist von Haus zu Haus gegangen und hat einen 100-Dollar-Schein angeboten. Und die Leute waren zunächst sehr, sehr skeptisch. Und das hat er jede Woche getan. Ich glaube, einmal in der Woche ist er die ganzen Häuser in dieser Straße entlang gegangen und hat 100-Dollar-Scheine angeboten. Mit der Zeit haben die Leute sich daran gewöhnt und haben es gern angenommen. Zunächst einmal haben sie den 100-Dollar-Schein vielleicht, wenn sie ihn angenommen haben, geguckt, ist er jetzt der echte oder nicht. Der Mann muss ja blöd sein. Ja. Aber als sie gemerkt haben, sie konnten dafür einkaufen und so weiter, das war echtes Geld, es wurde für echt betrachtet, dann haben sie es gern begrüßt, dass er jede Woche vorbeikam. Und dann hört es mal auf. Dann ist er vorbeigegangen und hat die 100 Dollar nicht mehr angeboten. Dann waren sie böse. Ja. Sie hatten sich daran gewöhnt, dass dies, was war, musste sein. Aber was gewesen ist, muss nicht immer so sein. Ja? Wir haben uns daran gewöhnt, wenn Gott einmal anfängt, gütig zu sein, jetzt muss er immer gütig sein. Ja? Ich muss mich einmal daran gewöhnen, dass ich nichts bei Gott verdient habe, dass ich total verdorben bin. Es ist nun einmal so, wir sind Schuldner. Jeder Mensch auf der Welt trifft Entscheidungen. Warum? Ist wieder eine Frage. Aber er trifft Entscheidungen. Gott kann ihn verantwortlich machen für diese Entscheidungen. Es gibt viel darüber zu sagen. Ich habe, es würde zu weit führen. Zum Beispiel gibt es Beispiele von Menschen im Heidentum, die zu Gott gefunden haben, auf merkwürdige Art und Weise, ohne Missionar zunächst. Aber die fanden dann, weil sie begannen Ja zu sagen, fanden sie zu einem Missionar. Ich weiß nicht, wie Gott das beurteilen wird, ja? Aber so viel, glaube ich, können wir sagen, dabei gingen wir raus, da fing es an, hören die Möglichkeiten mit dem Tode auf. Ja, das war der Ausgangspunkt. Ich glaube, es darf dabei bleiben. Der Tod ist der Abschluss unserer Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten die Menschen haben, von denen wir nicht wissen, dass sie Möglichkeiten hatten, das müssen wir dahingestellt sein lassen.
wird hier die Welt in Anstellung Schuld aufladen, aber die Christen halt.
Wie bitte?
Wird die Christen halt sich irgendwie Schuld aufladen und versäumt eben die ganze Nation des Evangeliums zu prägen, die dann nur gehen, also wenn man das mit dem Alten Testament vergleicht, da gab es so Propheten, ich weiß nicht, der sollte eben das Wort Gottes predigen und wenn das predigt, dann ist er schuldfrei, aber das unterlasst den Leute, sie zu warnen.
Ja.
Das bedeutet, dass dann die Schuld auf ihn kommt. Und das dann Vergleich ziehen würde, weil dann die Christen sich schuldig machen, wenn sie eben das nicht weiter sagen. Die Botschaft von Jesus.
Ja. Das ist ein furchtbarer Gedanke. Was wird Gott mit denen tun, die das Evangelium nicht gehört haben? Aber es ist auch ein furchtbarer Gedanke. Was wird Gott mit denen tun, die es ihnen vorenthalten haben? Die Hölle ist überhaupt furchtbar. Bitte?
In den Geboten steht auch, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist und die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern. Und insofern, denke ich, kann man da vielleicht auch eine Erklärung finden, wenn halt eben irgendwo man sagt, dass das ganze Zweige, die halt früher abgefallen sind, und Gott ihnen eben die Signale nicht mehr geschickt.
Dass diese ja, anderen Stämme, Völker jetzt eben nur mal in dem Heidenbrauch leben und davon von Gott eben die Strafe auftragen müssen. Und wenn Gott dann eben doch eingreift, vereinzelt eben durch irgendwie Erkenntnis der Schöpfung oder doch durch einzelne Missionare, dann kann man es eigentlich nur begrüßen, weil sie ja eigentlich durch das Abfallen den Tod verdient haben. Insofern ist dann doch wieder ein gnädiger Gott, weil er da eingreift.
Bis ins dritte und vierte Glied.
Ne? Bis ins dritte und vierte Glied. Wobei das sich ja dauernd erneuert. Das ist ja der fünfte Ausgang.
Ja.
Wenn das nächste Glied, das ist ja auch Potenzierung, das ist ja auch nichts anderes wie im normalen Leben. Wenn du irgendwie was, wenn du jetzt AIDS-Kranker bist, meinetwegen, und du bist ein Kind Zeuge, dann ist eben die Gefahr auch da, dass der AIDS da ist und das Kind kriegt. Das ist ein blödes Beispiel, aber einfach nur. Missstände hier in der Welt, die vererben sich auch weiter teilweise. Das bis ins dritte und vierte Glied. Und wenn sich das eben meinetwegen jetzt die nächste Generation auch wieder zusammenfindet, dann fängt es ja wieder von vorne an, das dritte und vierte Glied.
Wollten Sie sagen, dass Gott die Kinder von schuldigen Eltern bestraft? Wegen der Schuld der Eltern?
Nein, das auf jeden Fall nicht. Das auf jeden Fall nicht.
Ich verstehe nicht ganz das Argument.
Von den 10 Geboten, die Sünden und Missetaten der Väter heimsucht.
Ja, wie? Ich denke, was er sagt, sollte eine Reaktion auf Sie sein.
Ja, ja, ganz genau.
Und?
In dem Bezug, dass Gott es eben gesagt hat, dass er ein eifersüchtiger Gott ist.
Ja.
Jeder Mensch muss vor sich selber Rechenschaft ablegen. Was der Vater gemacht hat, ist uninteressant. Aber insofern eben, dass du. Wie auch der Versuch da war, das menschlich, von der menschlichen Seite zu begründen. dass eben der Mensch, der einen Vater gehabt hat, und jetzt übertragen sind irgendwo ein Volk, die eben abgefallen sind von Gott, nichts wussten, ihn abgekehrt haben, dass da die Kinder einfach auch keine Chance haben, da ranzukommen. Und dass aber das indirekt auf den Vater zurückzuführen ist, beziehungsweise noch weiter, weil die sich eben damals abgehauen haben von Gott.
Wo würde jetzt die Schuld bei den Kindern liegen?
Ja, direkt eigentlich nicht.
Wir haben keine Schuld.
Ja, insofern, dass sie nichts davon mitbekommen haben.
Also sind die Kinder doch schuldig, wegen der Schuld des Feldes. Das heißt, werden sie doch bestraft, wegen der, weil sie Geld verloren gehen, ja?
Mehr oder weniger, ja.
Also trifft es doch zu, dass Gott die Kinder straft, wegen der Schuld der Eltern.
Er begnadigt sie nicht wegen der Schuld der Eltern. Würde ich sprechen,
das ist das Gleiche.
Also,
sie gehen nicht verloren, aber sie kommen auch nicht in den Himmel.
Das zweite Leben, ne? Das ist dann die Reinkarnation.
Wir werden es mal sehen.